ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Neue Folge Pinkelpause ist am Start. Mittlerweile Folge 51. Schöne Grüße nach Aachen. Hallo Chris.
Hallo lieber Jochen. Schöne Grüße in den Norden.
Ich hoffe, ja, du hast auch so schöne Sonne. Ich habe nämlich hier, ich gucke auf einen strahlend blauen Himmel. Es ist wunderbar. Die Laune ist gut.
Ja, bei uns auch. Tolles Wetter, aber ein bisschen kalt. Wir sind eben draußen gewesen, es ist schon frisch.
Das stimmt, bei uns auch. Und wir haben so ein richtig gute Laune-Thema, ne? Jetzt war böse. Wir reden heute, und das ist ja auch ein Thema, was aus der Schmuddelecke vielleicht raus muss, die Vorhautverengung, die Vorhautenge, genauer gesagt, mit Schirm, Charme und Phimose ist der Titel.
Ja. Kennst du überhaupt die Serie noch von früher mit Schirm, Charme und Melone?
Wenn ich sage ja, dann weiß jeder, dass ich ein alter Sack bin. Na klar.
Ja. Kennst du noch.
Das kenne ich noch. Ich kenne auch noch Pantau.
Ja, mit der Melone. Da denkt man irgendwie immer an Pantau, aber es hat, glaube ich, mit
Pantau gar nichts zu tun. Hat mit Pantau nichts zu tun, aber...
War so eine, irgendwie so eine Krimiserie, keine Ahnung, aber ja, an den Titel habe ich mich heute mal angelehnt, mit Schirm, Charme, also nicht Charme, sondern Charme und Phimose. Ja, wir reden über die Vorhaut. Hast du Fragen dazu?
Wozu brauche ich die eigentlich? Außer zum Vor- und Zurückziehen, würden jetzt viele sagen. Naja, wir haben eine Folge Masturbation gemacht, da kann man auch mal reinhören. Viele denken jetzt natürlich, das ist der einzige Zweck dafür und der wollen wir natürlich aufklären.
Du meinst, so ein naturgegebenes Spielzeug sei die Vorhaut.
Nee, wofür, also jetzt würde ich mal sagen, zum Schutz vielleicht.
Ja, bestimmt, ne? Also zum Schutz der Eichel. Wahrscheinlich vielleicht aus der Zeit, als wir noch durchs Gebüsch gerannt sind mit Lendenschurz, dass man sich da nicht so, keine Ahnung, das aufreißt. Aber es ist tatsächlich natürlich ein Schutz der Eichel. Und interessant ist, dass wenn in der Embryonalentwicklung gehören sogar die Eichel und die innere Vorhaut entstammen aus dem gleichen Keimblatt. Und die äußere Vorhaut entstammt aus einem anderen Keimblatt. Also, verstehst du, was ich meine? Embryologisch gesehen ist sogar die innere Vorhaut der Eichel näher als der äußeren Vorhaut. Die Vorhaut besteht ja aus, umgibt ja die Eichel komplett und besteht aus einem inneren Teil, der Eichel anliegt. Dann gibt es vorne die Umschlagkante und da geht es auch in eine Übergang von der Schleimhaut in einen anderen Hauttyp, verhornendes Epithel. Und dann ist außen praktisch eine normale Haut. Und das heißt, diese beiden Anteile entstehen aus verschiedenen Keimblättern in der Embryonalentwicklung.
Okay. Ja,
also die Vorhaut ist im Prinzip aus zwei verschiedenen Bauteilen zusammengesetzt, der inneren und der äußeren. Und diesen Übergang von einer Schleimhaut in so eine verhornende Haut gibt es am Körper nur an wenigen Stellen. Das ist einmal am Auge, ne, da geht also praktisch die Schleimhaut in das Augenlid über, an den Schamlippen, wo die Vaginalschleimhaut in die äußere Haut übergeht, am After und an den Lippen. Ne? Da ist also hier eine Schleimhaut, geht über in ein verhornendes Epithel. Ja, also der eigentliche Sinn ist natürlich der Schutz der Eichel. Aber, und da kommen dann natürlich auch wieder andere Sachen ins Spiel. Es gibt extrem viele Rezeptoren an der Vorhaut, also zum Beispiel Berührungsrezeptoren, sogenannte Meissner-Tastkörperchen oder Merkel, die heißen tatsächlich so, Merkel-Rezeptoren oder Merkel-Körperchen, oder es gibt Rezeptoren, die Lage des Penis sozusagen messen, ne? Ist man Linksträger, Rechtsträger, also die Lage am Körper, Vibrationsrezeptoren, sogenannte Vater-Pacini-Körperchen, Schmerzrezeptoren, also es gibt eine ganze Vielzahl von Nervenendigungen am Penis, also extrem gut mit Nerven innerviert, die Vorhaut. Und dann kann man natürlich mutmaßen, dass es über den Schutz der Eichel hinaus auch noch andere Funktionen der Vorhaut gibt.
Also erstmal, unser Penis ist ein großer Sensor, ne?
Ja, genau, also die Vorhaut insbesondere. Okay. Ne? Also wenn man da sieht, da wird also Berührung, Vibration, die Lage, die dreidimensionale Lage, der Schmerz und so weiter, wird alles da an der Vorhaut gemessen. Also kann man der schon auch eine gewisse Bedeutung auch zusprechen. Zudem ist die sehr gut durchblutet, das heißt, die produziert auch Flüssigkeit, ne, also ne, Sekret. Und es gibt ganz viele immunologische Zellen, also es gibt zum Beispiel Phagozyten, also Fresszellen. Es gibt Langerhansche Riesenzellen, heißen die, das sind auch Immunzellen. Und es werden auch Enzyme produziert, die zum Beispiel zellabbauende Funktion haben. Also jetzt einfach nur zu sagen, das ist einfach nur ein Hautlappen, der über der Eichel liegt, ist wahrscheinlich tatsächlich zu kurz gegriffen.
Das heißt, wenn der weg ist, und ich rede jetzt von Beschneidung, dann fehlt mir auch ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen Stoff, sondern auch ganz viele gute Sachen, oder?
Ja, da gibt es halt wirklich echt wenig Studien zu. Da kann man nicht so richtig sagen, ob man jetzt ohne Vorhaut schlechter lebt als mit Vorhaut. Da gibt es so richtig zwei Lager, ne, die also die Pro- und die Kontra-Fraktion. Ich will das jetzt auch gar nicht so groß hier ausbreiten, weil das ist tatsächlich fast schon manchmal so ein bisschen eine religiöse Frage. Aber man kann jetzt einfach nur mutmaßen, dass einfach über den reinen Schutz, mechanischen Schutz hinaus die Vorhaut auch noch Nervenfunktionen und vielleicht sogar immunologische Funktionen hat. Also es gibt tatsächlich eine Studie, ist mir in Erinnerung, wo Männer, beschnittene Männer, häufiger Prostataentzündungen kriegen. Ja? Also das heißt, wenn der Schutz, der immunologische Schutz der Vorhaut wegfällt, dass man dann eventuell anfälliger ist für bakterielle Infektionen, sogar im Körper, also in der Prostata. Aber ich muss das alles mal so ein bisschen so stehen lassen. Aber ich mutmaße einfach mal, dass es nicht, dass die Vorhaut vielleicht doch vielseitiger ist, als wir uns das so gemeinhin vorstellen, dieser kleine Hautlappen. Und vielleicht deshalb auch heute mal so ein bisschen die normale Entwicklung. Also bei 96% der Kinder, die geboren werden, ist die Vorhaut noch komplett mit der Eichel verwachsen. Na, wie ich eben sagte, die entstehen aus dem gleichen Keimblatt. Bei Geburt ist das immer noch eine Einheit, bei 96%. Und das ist nicht krankhaft, das ist ganz normal. Es gibt dann schon viele Eltern, die dann schon in die Praxen kommen und sagen, ja, und mein Kind hat eine Phimose, das muss jetzt behoben werden. Ne?
Was ist eine Phimose?
Phimose ist das der Fachbegriff halt für die Vorhautenge. Übersetzt heißt Phimose Maulkorb oder Knebel. Ne? Also ist praktisch die Eichel ist in einem Maulkorb gefangen und die Phimose ist aber tatsächlich, und da muss ich ein fettes Ausrufezeichen dahinter machen, kein pathologischer Zustand. Eine Phimose beim Neugeborenen ist der normale Zustand.
Ach so, und es kommen dann viele besorgte Eltern, weil es eben nicht so aussieht wie bei sich selber, weil es kann es auch nicht, weil sich das erst entwickelt.
Ja, zum einen ist es natürlich oft so ein bisschen auch religiös getriggert, dass man gerne eine rituelle Beschneidung hätte und dann diese normale Vorhautenge sozusagen als Vorwand nimmt, um schon bei einem ganz kleinen Kind eine Beschneidung durchführen zu lassen. Das ist aber medizinisch überhaupt nicht indiziert. Mhm. Ja. Und hat überhaupt auch gar keinen Krankheitswert. Krankheitswert bekommt eine Vorhautenge erst durch sekundäre Störungen wie wiederholte Entzündungen. Ne? Also wenn sich die Vorhaut immer mal wieder entzündet, dadurch narbig wird, dadurch eng wird, dann kann eine, auch im kleinen Kindesalter eine Vorhautenge einen Krankheitswert bekommen. Selbst wenn unter der Vorhaut sich solche Talgretentionen, also so Talgdrüsen, die da diesen Talg produzieren, das sogenannte Smegma, so eine Mischung aus Talg, Fett, Zellen, wenn sich das unter der Vorhaut sammelt, das ist immer noch nicht krankhaft. Also erst tatsächlich, wenn da sekundäre Störungen, insbesondere natürlich Entzündungen dazukommen, dann muss man es behandeln.
Wann ist denn überhaupt eine Verengung besonders negativ? Also gibt es da gewisse Schwierigkeitsgrade oder Abstufungsgrade? Ja, damit kann man noch leben, damit eher nicht und damit auf alle Fälle zum Arzt?
Ja, das ist immer eine Abwägungssache und da muss ich mich auch selber so ein bisschen rückblickend korrigieren, weil wir Urologen haben immer so gesagt, ja, bis zur Einschulung ungefähr sollte das Problem so halbwegs gelöst sein. Da hatte sich auch schon Hörer gemeldet, das hat man in der früheren Folge mal gesagt. Man kann tatsächlich viel, viel entspannter noch sein. Also bis zur Einschulung ist das bei der Hälfte der Kinder noch angedeutet eng oder auch verklebt. Bei 10-Jährigen ist es bei 2/3 frei und bis zur Pubertät hat sich dann bei 92% der Kinder, also bei 9 von 10 Kindern, komplett gelöst. Alleine durch Abwarten, ohne dass man daran manipuliert, ohne dass man damit Salbe therapiert oder dass man sogar beschneidet. Also das ist ein normaler physiologischer Vorgang, dass die Vorhaut sich von der Eichel im Laufe der Zeit bis zur Pubertät löst. Und das hat die Natur natürlich gut gelöst. Solange man den Penis nur zum Pinkeln braucht, ist vorne die Mündung frei. Und ab der Pubertät, wo der vielleicht auch noch andere Einsatzgebiete hat, ist dann auch die Eichel frei. Ja. Und deine Frage war ja, ab wann wird es denn sozusagen behandlungsbedürftig? Naja, da muss man erstmal so ein bisschen untersuchen. Also dann kommen Eltern mit so einem Kind in die Praxis. Und dann guckt man erstmal, ist die, wie weit kann man die zurückziehen? Ganz vorsichtig, ne? Also ohne irgendwie da schon zu manipulieren, sondern erstmal nur beurteilen. Ist es eng? Ist es narbig? Und dann die wichtigen Fragen, ist der Harntransport gestört? Also fragt man die Eltern, kann das Kind normal pinkeln? Geht der Strahl in irgendeine Richtung? Bläht sich die Vorhaut auf beim Wasserlassen? Also balloniert die? Und hat es vielleicht schon mal eine Harnwegsentzündung gehabt, vielleicht eine Blasenentzündung oder eine Entzündung der Eichel oder berichtet oft über Schmerzen an der Eichel, manipuliert da oft selber dran rum und so weiter. Das wären dann so Zeichen, wo man sagen kann, okay, vielleicht sind da wiederholte Entzündungen und Beschwerden und man macht mal eine Urinkontrolle. Dann kann man eventuell Richtung Behandlung denken. Aber ansonsten einfach Eltern beruhigen und ja, beobachten, regelmäßig kontrollieren. Und solange nur Verklebungen da sind oder vielleicht diese Talg-Smegma-Retention, einfach nur beobachten.
Jetzt kann ich mir das natürlich vorstellen, dass Eltern ja nicht regelmäßig ihr Kind auf eine Vorhautverengung kontrollieren. Was ist denn dein Ratschlag für Eltern? Weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Kinder, die 10, 11 sind, 9, jetzt nicht ständig zur Mama oder Papa laufen, guck mal, was ist denn da?
Ja, richtig. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, ne? Weil wie ich ja gerade schon ausgeführt habe, ist es ja einigermaßen normal. Und solange das Kind pinkeln kann und keine Entzündung hat, den Rest regelt die Natur. Also man muss da jetzt gar nicht so übervorsichtig sein. Und viele Eltern machen dann schon sehr, sehr früh Manipulationen da dran und viele Bäder und Salben und zurückziehen. Und dann wird das so thematisiert und das kann ja auch tatsächlich ein Eingriff, sagen wir mal, in die Persönlichkeit sein, wenn man da das zu so einem großen Thema macht und so viel da im Genitalbereich manipuliert. Also ich werde auch eher zurückhalten und würde einfach der Natur erstmal ihren Lauf lassen. Und man muss sich ja bewusst machen, dass nur unter 1% der Kinder das wirklich bis zum Abschluss der Pubertät mitnehmen, wo es dann wirklich dann auch ein behandlungsbedürftiges Problem werden kann. Gut, das ist immer noch einer von 100 Jungs, aber man kann im Prinzip immer sagen, das wächst sich aus.
Okay, also erstmal gar nichts machen. Das wird schon, das Kind wird sich schon im Falle, wenn es ganz schlimm ist, melden. Verstehe ich das richtig? Und dann wird man es sehen, weil es Schmerzen hat und dann meldet es sich.
So rudimentär könnte man das zusammenfassen. Ja, genau. Also abwarten und gucken, wenn das Kind sich meldet, dann ja, ist natürlich klar. Man macht ja die kinderärztlichen Untersuchungen, da guckt der Kinderarzt ja auch mal drauf. Und ne, das ist auch erstaunlich, dass zum Beispiel die einzige Leitlinie, die es zur Vorhautenge gibt, ist von der Fachgesellschaft für Kinderchirurgie geschrieben worden. Also sind die Urologen, sind da zwar mit drin in diesem Gremium, aber du siehst auch daran, dass dass wir da auch so ein bisschen anders das gelernt haben. Also wir waren da tatsächlich auch in der Zeit so, als ich mit Urologie anfing, ein bisschen Forscher bei der Behandlung. Und da haben wir auch gelernt, so ein bisschen zurückhaltender zu werden. Und wenn du jetzt einen Chirurgen fragst, hat der vielleicht eine andere Meinung zu der Vorhaut wie ein konservativer Kinderarzt oder wie ein Urologe. Und ja, und ich berichte jetzt im Prinzip das, was man jetzt so rein medizinisch sagen kann, wann muss man so eine Vorhautenge behandeln, und das ist tatsächlich eher selten der Fall.
Aber dann kommt es dazu, wie läuft das ab? Das ist also im Prinzip eine Operation, oder?
Naja, der erste Schritt bei der Behandlung ist erstmal eine Salbenbehandlung. Ne? Da nimmt man eine kortisonhaltige Salbe, entweder Betamethason oder Clobetason, und macht über 4 bis 8 Wochen morgens und abends ganz dünn diese Salbe da drauf. Das hat einerseits einen hautlösenden Effekt, aber auch einen hauterweiternden Effekt. Und dann kann man ganz vorsichtig das so ein bisschen bewegen. Und damit erreicht man tatsächlich bei über 90% eine Lösung von Verklebungen und auch eine Erweiterung. Man darf natürlich nicht zu feste manipulieren. Dann macht man wiederum kleine Einrisse der Umschlagkante und dann kommt es wiederum sekundär zu Vernarbungen und man bewirkt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen will. Mhm. Ja.
Gibt es Komplikationen im schlimmsten Fall?
Bei der Salbenbehandlung, wie gesagt, nur durch zu starke Manipulationen. Und man darf diese Behandlung halt nicht zu lange machen, weil kortisonhaltige Salben machen natürlich die Haut sehr dünn und auch so ein bisschen verletzlich, anfällig. Sollte man nicht über mehrere Monate jeden Tag anwenden. Bei der Salbenbehandlung gibt es aber sonst keine Komplikationen. Und ja gut, wenn man jetzt Richtung OP denkt, dann, das ist ja nochmal so ein weites Feld, gibt es ja verschiedene Verfahren. Ne? Dann gibt es also die vollständige Beschneidung. Es gibt die Möglichkeit, nur die Vorhaut zu lösen von der Eichel und vielleicht mit so einem Einschnitt zu erweitern. Das ist die sogenannte Triple Incision, wo man also praktisch die Haut an drei Stellen an der Umschlagkante einschneidet, also praktisch quer einschneidet und längs vernäht und dadurch dann Weite gewinnt und dann die Vorhaut besser zurückgeht. Also es gibt tatsächlich vorhauterhaltende Operationen, entweder nur Vorhautlösung oder diese Triple Incision oder halt eine Teilbeschneidung, wo man nur den narbigen Rand sozusagen wegnimmt und so viel Haut wie möglich erhält. Aber das hat den Nachteil, dass man da eine Rate von 10-20% hat, wo es dann wiederum vernarbt und man dann nochmal einen zweiten Eingriff machen muss.
Können wir da trotzdem nochmal über die Beschneidung reden oder ist das Thema?
Ja, können wir. Wir können da auch
tatsächlich. Also jetzt mal als Laie. Wenn man doch keine Vorhaut mehr hat, dann liegt die Eichel frei. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch ein sensibles Teil, dass man da einfach auch, wenn man da die Unterhose drüber hat, dass es einfach auch unangenehm ist. Oder kriegt die Eichel eine Vorhaut oder eine Hornhaut oder was passiert danach?
Ja, das ist so, du hast recht, die Haut liegt erstmal frei, aber es wird natürlich in den ersten Wochen nach so einer Beschneidung dann auch mit einer betäubenden Salbe und einer Wund- und Heilsalbe dann behandelt, sodass das also möglichst nicht mit der Hose verklebt, dass sich da Zeit hat, eine neue Haut zu bilden. Das passiert tatsächlich so, wie du es sagst. Also ne, dann kriegt die Haut so eine gewisse Hornhaut, jetzt übertrieben gesagt, also eine Schutzschicht und wird mit der Zeit so ein bisschen weniger sensibel. Ja, aber ich würde jetzt nicht vermuten, dass man dadurch in Bezug auf sexuelle Funktion gravierende Nachteile hat. Also die meisten Wunschbeschneidungen, die an mich herangetragen wurden, waren meistens aus kosmetischen Gründen oder aus religiösen Gründen. Also bei den ganz kleinen Kindern dann die Eltern halt aus religiösen Gründen und bei den Erwachsenen sind es mittlerweile relativ häufig dann kosmetische Gründe, die da also denken aus hygienischen Erwägungen, das sei vielleicht sauberer und so weiter. Wie gesagt, ich kann jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung wirklich argumentieren, sagen, ja, das ist hygienischer, ja, das ist ästhetischer, aber dafür verliert man vielleicht Sensibilität und vielleicht auch Immunfunktion. Mutmaßung, gibt es keine Daten zu.
Wo du gerade bei der kosmetischen Beschneidung bist, gibst du denn dann auch Tipps und sag, pass mal auf, versuch erstmal ordentlich zu waschen und dann reden wir nochmal? Oder hast du überhaupt einen Hygienetipp?
Ja, Hygienetipp habe ich eindeutig und auch wieder mit fettem Ausrufezeichen, weniger ist mehr. Ja. Mhm. Auch das ist tatsächlich schon eine Art Volkskrankheit geworden, dass man durch übertriebene Hygiene, also dass gerade junge Männer, die gerade geschlechtsaktiv sind und so weiter, es besonders gründlich machen wollen und dann die Vorhaut und die Eichel richtig malträtieren. Also wirklich mehrfach täglich mit Seife, mit Duschgel, intensiv reinigen und bewirken genau das Gegenteil. Es kommt dann zu einem Ungleichgewicht in der Hautflora. Meistens überwuchern dann die Pilze, es kommt zu einer Pilzinfektion, einer feuerroten Eichel mit Entzündung des inneren Vorhautblattes und dann sekundär zu Vernarbungen und Engen. Und das heißt also, viele Vorhautengen sind gar nicht durch eine primäre Entzündung, sondern eine sekundäre Veränderung, weil man es zu gut machen wollte. Ja? Und da kann ich also ganz klar sagen, weniger ist mehr. Einmal täglich mit lauwarmem Wasser reinigen ist eigentlich so am besten. Wenn man möchte, Kamillebäder, machen, aber möglichst wenig von alkalischen Seifen und Duschgels verwenden, weil das die Hautflora zerstört. Das gilt insbesondere für hier unseren Hörerkreis, nämlich die jungen Männer, die sehr stark vertreten sind bei unseren Hörern. Und viele verstehen das nicht, wollen das auch nicht hören, weil sie einfach natürlich aus psychologischen Gründen das gerne so machen, dass sie also wirklich versuchen, da möglichst sauber zu sein. Aber leider ist das Gegenteil dann sehr, sehr häufig.
Ist das ein Trend, den du beobachtet hast, dass,
ja.
Weil du sagtest, es kam immer mehr?
Ja, ist es. Ne? Im Prinzip so wie die Genitalrasur sich in den letzten 30 Jahren so zum Standard etabliert hat, ist auch diese übertriebene Hygiene eigentlich fast schon Standard geworden. Und das ist ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild, was ich sehe. Dass jetzt dadurch, durch diese wiederholten Entzündungen, dann wirklich eine Enge resultiert, das ist eher selten. Das passiert eher bei den älteren Männern, die eine Zuckerkrankheit haben. Da ist die entzündungsbedingte Vorhautenge tatsächlich ein relativ häufiger Befund. Mhm. Ich muss eine Krankheit noch erwähnen, das ist die sogenannte Lichensklerosus der Vorhaut, also die heißt im Lateinischen Balanopostitis xerotica, und das ist wirklich dann wieder eine Autoimmunerkrankung des Bindegewebes in der Vorhaut, also Kollagengewebes, und das haben immerhin 0,5% aller Kinder noch jenseits des 6. Lebensjahres. Das heißt also, einer von 200 hat diesen Lichensklerosus an der Vorhaut. Und das ist dann wiederum ein anderes Thema. Das ist eine aus dem Körper selbst heraus entstehende Vernarbung der Vorhaut. Und die muss dann halt auch mit kortisonhaltigen Salben und nicht so selten auch mit einer Beschneidung behandelt werden.
Noch einmal zur Kosmetik zurück. Gibt es auch Wünsche, wo Sie sagen, mach mir die Hälfte der Vorhaut weg, sodass das nur bis dahin reicht, weil mir der Lappen einfach zu lang ist?
Ja. Ja, gibt es auch, und dann macht man halt diese Teilbeschneidung, plastische Beschneidung. Wie gesagt, ist mit einer relativ hohen Rezidivrate von über 10% verbunden. Man kann so ein bisschen konstatieren, so mit einem gewissen Zeitabstand nach der OP, wenn die Wundheilung abgeschlossen ist, sind 80% mit dem Ergebnis kosmetisch zufrieden, also 4 von 5. Hm. Einer von 5, das finde ich jetzt auch nicht so wenig, sagt auch, dass hätte irgendwie schöner sein können, weil das ist natürlich,
ja. Okay. Ja. Ja. Man stellt sich das anders vor und dann,
ja, und dann
guckt man an sich runter.
Die Narbe da runter, genau. Ja. Und auch die Komplikationsrate bei der OP selbst, die ist nicht so gering. Also ne, das ist ja, wie ich schon sagte, sehr gut durchblutet. Also Nachblutung, dann sind da natürlich auch viele Bakterien in dem Bereich, also auch die Nähte. Man muss ja dann die äußere Haut mit der unterhalb der Eichel mit auflösbaren Fäden rundherum festnähen. Und jede dieser Naht, jede Naht ist natürlich eine Eintrittsstelle für Bakterien. Und das ist gar nicht so selten oder ist eigentlich sogar die Regel, dass sich einzelne Fäden dann auch so ein bisschen entzünden. Ne? Und dann sind ja auflösbare Fäden, dieses Auflösen und Abfallen ist ja letztlich nichts anderes als eine kleine lokale Entzündung, wo der Faden aufgelöst wird. Also ein Wundinfekt ist nicht so selten. Was natürlich auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass die Vorhaut asymmetrisch festgenäht ist und sich dadurch der Penis verzieht oder sogar verdreht. Oder dass bei der OP Eichel oder Harnröhre oder so verletzt werden. Das sollte nicht passieren. Aber immerhin auch hier die Komplikationsrate, wenn man jetzt alles in einen Topf wirft, also Nachblutung, Wundinfekt und so weiter, liegt immerhin bei 5%. Also einer von 20 hat irgendwelche Probleme nach der OP. Also nicht so wenig.
Dann eine letzte Frage von mir, wo wir eben bei der Hygiene waren. Wenn ich jetzt beschnitten bin, dann könnte ich mir doch vorstellen, dass ich damit dann weniger Probleme habe.
Ich denke ja, aber es gibt trotzdem keine Empfehlung, zumindest für Europa, dass man jetzt sagt, okay, wir können sexuell übertragbare Krankheiten beispielsweise durch eine Empfehlung zur Beschneidung reduzieren. Es gibt eine einzige Ausnahme, und das ist von der WHO gibt es eine Empfehlung für Gebiete mit einer hohen HIV-Infektionsrate. Da ist es tatsächlich so, dass da eine Routinebeschneidung, eine prophylaktische Beschneidung empfohlen wird, weil nachgewiesen ist, dass durch eine Beschneidung in Verbindung mit natürlich weiterhin Kondombenutzung, aber dann können die Raten an sexuell übertragbaren Krankheiten und insbesondere HIV reduziert werden, erstaunlicherweise. Und noch eine Krankheit kann reduziert werden, aber da muss man sehr, sehr viele Männer beschneiden, um eine solche Erkrankung zu verhindern, weil die ohnehin relativ selten ist, ist der Peniskrebs, also Peniskarzinom, ne, wo die Haut der Eichel sich bösartig verändert. Das gibt es auch, ist aber per se schon eine seltene Erkrankung, aber bei Beschnittenen tritt die noch seltener auf, also da tritt die praktisch nie auf, während bei nicht beschnittenen Männern, die also praktisch, es gibt ja auch Männer, die eine Phimose, eine Vorhautenge ihr Leben lang mitgenommen haben und die Eichel noch nie Sonnenlicht gesehen hat. Ja, das gibt es auch. Also ich habe ja eben gesagt, 1% nimmt das mit oder bis zu 1% mit in die Pubertät. Und die Leute, die dann auch nicht zum Arzt gingen, die hatten halt ihr Leben lang, habe ich auch schon häufiger erlebt, bis ins hohe Alter, immer eine Phimose, immer eine Vorhautenge. Und da kann sich natürlich unter der Vorhaut dann zwischen Eichel und innerem Vorhautblatt schon auch chronische Entzündung bilden, die dann wiederum der Krebsentstehung Vorschub leisten.
Das heißt im Prinzip, es gibt auch Menschen, die vielleicht schambehaftet sind und die sagen, ich äußere mein Problem erstmal nicht und die schleppen das ein Leben lang so mit sich rum?
Ja, in vorherigen Generationen war das durchaus gar nicht so selten. Das nimmt jetzt tatsächlich ab. Also mittlerweile ist ja schon auch der ärztliche Kontakt so eng und auch die Schamgrenze etwas gesunken, dass man das auch thematisieren kann. Aber ich habe das tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, ne? Dass man also dann auch im höheren Lebensalter einfach mit einer seit der Kindheit bestehenden Phimose dann plötzlich beim Arzt. Und es gibt auch Leute, die gar keine Probleme haben. Die kommen dann zur Vorsorge und dann untersucht man, sagt, ja, sie haben ja auch eine Vorhautenge. Und sagt, ja, habe ich schon immer, kann ich prima mitleben. Mhm. Kann pinkeln, Samenerguss ist normal. Bei Erektion tut es nicht weh, spannt nicht. Die Vorhaut hat sich daran gewöhnt sozusagen. Also gibt es ja auch. Mhm. Ja, wenn keine Folgen entstehen, kann man es auch so lassen.
Und das Letzte war wieder ein gutes Stichwort zum Schluss der Folge, denke ich mal, Vorsorge. Wir können es immer nur, oder du kannst es immer nur wiederholen. Ab wann geht's los und ab wann sollte man hin?
Ja, Vorsorge geht im Prinzip los bei kleinen Kindern, ne? Also ich weise nochmal auf die HPV-Impfung hin, da hatten wir auch eine extra Folge zu gemacht. Also das ist jetzt keine Vorsorge, sondern es ist Vorbeugung, also Prävention. Dann die jungen Männer Hoden abtasten zwischen 20 und 40 und die echte Vorsorge, die auch von der Kasse bezahlt wird, beginnt dann ab 45. Dann sollte man jährlich zum Urologen. Speziell jetzt für die Vorhaut gibt es keine Vorsorge. Da gibt es nur meinen Hinweis. Hygiene ja, übertriebene Hygiene nein.
Chris, vielen Dank.
Jochen, gern geschehen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss. Ja,
mein Name ist Vorhaut, ich ziehe mich zurück.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.